Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute begeben wir uns thematisch schon wieder auf Reisen. Beim letzten Mal waren wir ja in Griechenland. Heute geht's noch ein bisschen weiter, nach Japan nämlich. Und zwar tauchen wir ein in die geheimnisvolle Welt von Sake, Shochu und anderen japanischen Spirituosen. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Getränken geht, aber ich bin damit bis jetzt noch so gut wie gar nicht in Berührung gekommen. Und deshalb finde ich, es ist höchste Zeit, das Thema mal richtig aufzurollen. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit meinem heutigen Gast, mit Kai Freider, der zusammen mit seiner Frau Ilka seit 2015 hochwertige japanische Spirituosen nach Deutschland importiert. Ginza Berlin heißt ihr Geschäft und gerade sitzen wir in ihrem Showroom in der Pfalzburger Straße in Berlin-Wilmersdorf. Was es hier alles zu sehen und vor allem auch zu probieren gibt, darüber reden wir gleich. Erst einmal super, dass du heute Zeit für mich hast, lieber Kai, herzlich willkommen.
Danke, dass ich dabei sein darf hier, ich freue mich.
Ich weiß, du warst gerade in Japan für ein paar Wochen oder ihr wart da. Wo wart ihr genau und was habt ihr da gemacht?
Genau, ja, wir sind vor ein paar Tagen erst wiedergekommen tatsächlich. Wir waren 2,5 Wochen unterwegs. Wir sind eigentlich einmal im Jahr in Japan mindestens, um unsere Lieferanten zu besuchen, um neue Trends aufzuspüren und natürlich auch Land und Leute dabei so ein bisschen zu genießen. Also es ist nicht nur harte Arbeit. Genau, wir sind weit rumgekommen, hatten Termine in Sapporo, also das ist im hohen Norden, bis runter nach Kumamoto, das ist im Süden von Japan. Und zwischendurch auch, also waren wir im Zickzack-Kurs da unterwegs.
Und dass ihr gearbeitet habt, sieht man dann unter anderem daran, dass euer Hotelzimmer wie bei schweren Trinkern aussieht wahrscheinlich.
Das ist, ja, das gehört dazu. Ne? Wenn wir eine tolle Flasche irgendwo sehen, dann kaufen wir die. Und dann probieren wir die natürlich. Wir haben immer sehr viel Gepäck, sehr viel Freigepäck, was die Fluggesellschaften uns zugestehen müssen. Aber wir wollen jetzt nicht alles mitnehmen, deswegen probieren wir direkt vor Ort. Und die Putzfrauen oder Putzmänner sind es auch oft in Japan nebenbei, freuen sich dann immer, dass sie die Reste dann mitnehmen dürfen.
Also ihr nehmt die leeren Flaschen dann nicht wieder mit, ihr probiert vor Ort.
Ja, genau. Und das ist kein Spaß, ja, das ist harte Arbeit.
Ja, das weiß ich wohl. Woher kommt das, woher kommt eure Japan-Leidenschaft? Gab es dafür einen Auslöser?
Wir sind mal da gewesen, vor ziemlich genau 10 Jahren haben wir Freunde besucht. In Japan hat eigentlich jeder so ein
japanische
bisschen auf seine...
Freunde oder
ja, so halb, ne? Das okay. Ist ganz lustig. Also wir kennen mehrere Leute, die auf der deutsch-japanischen Schule waren in Tokio und das ist immer dann halb deutsch, halb japanisch. Und manche wohnen halt noch in Berlin oder in Deutschland und manche sind dann nach Japan auch zurückgegangen. Und die, genau, haben wir besucht. Jeder hat Japan so auf seiner Bucketlist oder fast jeder.
Deswegen,
ja, hin, nix wie hin. Und ja, wir haben festgestellt, es gibt unheimlich viel tolle Sachen, die es wirklich nur dort gibt. Ne? Wenn man sonst so um die Welt fährt, ist alles so ein bisschen uniform geworden. Ne? Man hat die gleichen Produkte, man hat die gleichen Läden, das sieht alles irgendwie so gleich aus. Außer in Japan, da ist anders. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die es wirklich nur in Japan gibt, weil sie natürlich traditionell so ein bisschen auch immer für sich geblieben sind. Das kann man jetzt schon wieder auch gut sehen bei Shogun, ne? Die Neuverfilmung. Da sieht man, die Japaner haben eigentlich nicht gerne Kontakt mit anderen Völkern gesucht, machen das natürlich jetzt schon seit 200 Jahren dann trotzdem. Aber sie haben die guten Sachen für sich behalten. Und das ist unter anderem eine ganze Menge an spannendem Alkohol, den es wirklich nur da gibt. Es gibt jetzt schon so ein paar Kategorien, die bekannt sind. Der japanische Whisky natürlich ist boomt. Man kriegt kaum noch welchen, vor allem die etwas älteren Varianten, nur zu horrenden Preisen. Sake, wo wir auch so ein bisschen vielleicht drüber sprechen wollen heute, ist auch schon so bekannt. Und der ein oder andere japanische Gin hat auch schon den Weg hier in die Supermärkte gefunden. Aber es gibt noch unheimlich viel mehr. Und das war für uns wahnsinnig faszinierend. Und so ist eben diese Leidenschaft entstanden.
Ja gut, das eine ist das zu sehen, das wahrzunehmen, sich darüber zu freuen, das zu probieren. Das andere ist, daraus ein Geschäft oder ein Business zu machen.
Ja, wir wollten das den Leuten hier nicht vorenthalten. Wir wollten wirklich eine Brücke bauen, daher auch der Name von unserer Firma Ginza Berlin. Ginza ist ja nicht, es heißt ja nicht Ginza, wie manche Leute auf den Spirituosenmessen manchmal denken, sondern Ginza ist ein Stadtteil von Tokio, mittendrin, da wo wir immer sehr viel Inspiration finden, wo es ganz tolle Bars und Restaurants gibt und auch Geschäfte. Also von Ginza nach Berlin diese Brücke zu bauen, das war die Idee. Und ich habe letztens noch als ich so ein bisschen in meinem Handy Fotos sortiert habe, habe ich noch die Fotos von der ersten Lieferung bekommen, die wir dann 2015, glaube ich, also Fotos gesehen von der Lieferung, die wir bekommen haben. Eine Palette, so kniehoch, das passte alles bei uns zu Hause in den Flur.
Und das Bett.
Und genau, so ungefähr. Und das war das erste Produkt, was wir dann hatten. Das war ein sogenannter Highball, also ein Whisky mit Soda in der Dose. Super beliebt in Japan. Nach hartem Büroalltag gönnt man sich dann so ein Döschen. Und das war tatsächlich unser erstes Produkt. Das haben wir nicht mehr im Sortiment, weil Dosenpfand und Alkopop-Steuer und alles, das nicht gerade preislich attraktiv gestaltet haben. Aber das waren so die bescheidenen Anfänge. Jetzt haben wir fast 200 verschiedene Produkte aus Japan. Und das ist tatsächlich hier der Laden mit der größten Auswahl an japanischen Spirituosen außerhalb von Asien.
Krass. Bevor wir das weiter vertiefen, wird's Zeit, dass wir was ins Glas bekommen bei die letzte Flasche. Da bringen ja die Gäste die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin schon gespannt, was hast du ausgesucht?
Genau, also die letzte Flasche ist tatsächlich die letzte, nicht nur die wir haben, sondern die letzte, die auf die Art und Weise hergestellt worden ist. Wir haben ein Mirin mitgebracht. Mirin kennt man aus der japanischen Küche eher so vom Kochen.
Ne? Von der Teriyaki-Soße.
Genau, richtig. Die Teriyaki-Soße besteht aus Mirin. Viele andere tolle Sachen kann man damit machen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz wenige Brauereien, der Mirin wird gebraut, die ein Mirin in Trinkqualität herstellen. Und ein ganz besonderer Vertreter, den ich mitgebracht habe, ist ein 20 Jahre geagter Mirin.
Kai zog gerade ein rotes Stoffkäppchen von der Kapsel und macht die Flasche jetzt auf. Ist mit Kapselverschluss, ne? Ja, ungefähr, ich würde sagen 0,2, ne? Viel mehr ist es nicht.
Das sind 180 Milliliter.
180
ist ein sehr traditionelles, altes japanisches Maß für Flüssigkeiten. Das ist das sogenannte Go. Also ein Go sind 180 Milliliter und alles, was man sonst so kauft in Japan, ist in der Regel ein Vielfaches davon. Also die Flaschen, die wir hier sonst noch so sehen, die so normale Größe haben, sind nicht 700 Milliliter, wie in Deutschland üblich, sondern sind meistens 720 Milliliter. Ja, jetzt Taschenrechner.
Müssen wir rechnen können, 72 durch 18, ja, okay.
Also es sind vier Go.
Und da hinten auf dem Tresen stehen ganz große Flaschen, das sind 1800 Milliliter, das sind 10 Go, genau.
Sehr gut.
Ja, da passiert jetzt. Es sieht erstmal von Ferne aus wie ein alter Madeira oder eine Sojasauce, dunkelbraun.
Genau, der Mirin, wenn er frisch ist, wenn er fertig ist, so wie man ihn dann auch bei uns kaufen kann, ist eher so hellgelblich. Ne? Ja. Also das heißt, durch das lange Lagern in Stahltanks wird er dann tatsächlich immer dunkler, sodass das jetzt hier wirklich schwarz schon ist. Ne?
Ja,
so heißt er auch, das ist der Honmirin Kuro, also der schwarze Mirin ist das.
Mensch, jetzt mussten wir mal erklären, wie man Mirin verkostet. Wie Wein? Riecht man erstmal rein oder wie macht man das?
Genau, also ich würde erstmal dran riechen, dann merkst du schon eine relativ intensive Nase.
Eine intensive Nase? Ich würde auch sagen, so eine Umami, so ein Teriyaki-Ton habe ich da sofort im Kopf.
Ne? Das ist ja ganz lustig. Wir haben nicht diesen Mirin, aber einen anderen hatten wir beim BCB, beim Barkonvent Berlin mal dabei, als wir da einen Stand hatten. Und er hat dann innerhalb von einem halben Tag hat er den Spitznamen Teriyaki-Likör bekommen.
Das okay, haben die Leute damit, das erste verbunden. Mal in meinem Leben, dass ich Teriyaki-Likör probiere. Du hast den in so Likörgläser auch geschenkt, ganz schöne Gläser.
Genau, also diesen Mirin würde ich jetzt nicht vermixen. Es gibt Kunden von uns, wirklich aus der Sterne-Gastronomie, die machen mit diesem Mirin einen Cocktail. Man kann ihn aber auch ganz toll pur trinken. Also ja,
wir stoßen mal an.
Dass er eine wunderbare Süße natürlich mit sich bringt. Und durch die lange Lagerung, beschreib mal die Textur einfach.
Ja, ganz seidig. Kaum wahrnehmbarer Alkohol, würde ich sagen. Ja, also sehr harmonisch irgendwie hinten raus, nichts Beißendes oder so. So ein Likörfluss, würde ich sagen. Ja, also schon ein bisschen dickflüssiger. Die Aromatik zu beschreiben, fällt mir sehr schwer. Also das ist wirklich für mich so eine unbekannte Geschmackswelt. Ja, ich habe da gar nicht so richtig Worte für. So ein bisschen malzig. Würde ich sagen, im weitesten Sinne.
Ja.
Malz, gemälzt, auch so geröstet, so Röstaromen. Und die Nase ist aber ganz anders. Die Nase ist sehr viel Natur, fast so ein bisschen kuhstallartig, ja, also finde ich. Also hat so einen deutlichen, also nicht einen Stinker, aber so Also riecht schon deutlich so nach Gärung und nach schwierig, kann ich sagen.
Man hat es relativ oft bei den japanischen Getränken, also sowohl beim Sake als auch bei den Spirituosen, dass Nase und Gaumen so ein kleines bisschen auseinandergehen. Und der Hauptgrund dafür ist der Koji. Koji ist aus der japanischen Küche nicht wegzudenken. Ohne den Koji, ich habe das letztens in Japan noch gesagt, das fanden die Leute ganz toll. Ich habe gesagt, ohne den Koji würde es unsere ganze Firma nicht geben.
Richtig.
Weil der Koji ist derjenige, der für die Fermentation sorgt in Japan. Der Koji ist ein Pilz, ein Edelschimmelpilz. Mhm. Sieht so ein bisschen so aus wie so ein weißer Schimmelflaum, der dann so auf Reis zum Beispiel oder auf Gerste aufgebracht wird.
Mhm. Wird geimpft quasi, ne,
der Reis. Der wird damit geimpft und ermöglicht damit überhaupt erst die alkoholische Gärung. Im Unterschied zu, wenn ich zum Beispiel Wein herstelle. Ja, die Weintraube hat ja unheimlich viel Zucker. Und man sieht ja immer, je weiter südlich die Traube gewachsen ist, umso mehr Zucker und umso schwerer wird der Wein, weil die Hefe diesen Zucker in Alkohol umwandelt. Der Mirin, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, wird aus Reis hergestellt. Mhm. Und Reis enthält ja jetzt so gut wie keinen Zucker. Das heißt also, das würde da nicht einfach funktionieren. Ich brauche noch eine zusätzliche Komponente, um diesen Reis alkoholisch vergären zu können. Und da kommt eben der Koji ins Spiel. Der Koji wandelt nämlich die Stärke im Reiskorn in Zucker um, sodass dann die Hefe den Zucker in Alkohol verwandeln kann. Also es ist eine doppelte Fermentation, die da stattfindet. Und der Koji hat eben nicht nur diese chemische Funktion, sondern er gibt auch charakteristische Geschmacks- und Aromanoten dazu.
Okay.
Es gibt jetzt unterschiedliche Sorten von Koji. Manche sind eher so ein bisschen floral, manche sind eher fruchtig so von den Geschmäckern her. Und manche sind aber auch sehr tief und sehr umami und sehr erdig dabei.
Also da würde ich sagen, ist eher so ein erdigerer Vertreter, oder?
Genau, richtig.
Ja, das. Und sag mal, warum du diesen Mirin ausgesucht hast. Du hast gesagt, der wird gar nicht mehr so hergestellt. Wieso nicht? Was ist da passiert?
Genau, also das ist ja ein 20 Jahre alter Mirin. Und japanische Küche boomt. Ja, es gibt überall, nicht nur in Berlin, aber gerade auch in Berlin, an jeder Ecke japanische Restaurants. Meistens nicht von Japanern betrieben, aber sie geben sich alle große Mühe.
Aber in unserer alten gemeinsamen Heimat in Düsseldorf zum Beispiel, also im weitesten Sinne, du kommst aus Westfalen, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, ist ja eine große japanische Community, viele sehr gute japanische Restaurants auch von Japanern
betrieben. Das ist so, ja, genau. Also in der Immermannstraße, ja, die
richtig,
ja sogar mit japanischen Zeichen schon ein Straßenschild hat, ne? Da findet man natürlich sehr gute. In Berlin auch natürlich, es gibt eine große japanische Community in Berlin, fast so viele, würde ich sagen, wie in Düsseldorf. In Düsseldorf sind halt mehr so diese Corporate-Japaner, ja, von Mitsubishi und NEC, und in Berlin sind eher die Freigeister, ja, die
Künstler,
Musiker und so weiter, aber klar, es sind auch sehr viele.
Küche boomt, hast du gesagt.
Alle Welt will japanische Produkte, und bei 20 Jahre alten Produkten ist natürlich doof, wenn die auf einmal alle haben wollen, weil die kann ich ja nicht mal eben so nachproduzieren. Ne? Das dauert ja dann wieder 20 Jahre. Oder aber ich greife zu einem Trick. Der Hersteller, die Firma Kankyu, die wir übrigens auch vor 2 Wochen besucht haben in Nagoya, ganz tolle Fabrik, wo der Chef in 7. Generation das Unternehmen führt und in der Fabrik sein Haus hat und da wohnt, ja, ganz toll. Ganz toll. Und er hat halt probiert und probiert und probiert und hat im Prinzip festgestellt, dass der 18 Jahre alte Mirin geschmacklich nicht so ganz weit weg liegt von dem 20 Jahre alten. So, das heißt also, er hat im Endeffekt jetzt die Reifezeit verkürzt um 2 Jahre, hat dadurch natürlich seine Kapazität erhöhen können. Das rein mathematisch um 10%, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend gibt es diesen Mirin jetzt dann in Zukunft nur noch als 18 Jahre alten Mirin, was dem Geschmack und der Sache keinen Abbruch tut. Wir haben ihn auch selber probiert. Er schmeckt genauso toll. Aber dieser 20-Jährige ist jetzt wirklich der letzten Charge, den wir noch aufbewahrt haben, extra für dich, damit wir den hier gemeinsam probieren können.
Ja, umso mehr fühle ich mich geehrt, dass ich den wirklich meine letzte Flasche wieder verkosten kann. Eine letzte Flasche jedenfalls hier in Berlin in eurem Geschäft, und der Produzent in Japan hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr auf dem Lager.
Er wird wahrscheinlich für seine guten Freunde noch ein bisschen, vielleicht sogar noch ältere Sachen haben. Das ist auch in Japan ganz oft so, ne? Dass es viele Sachen gibt, die nur in den Destillerien direkt zu bekommen sind. Manche sind lokale Produkte, die werden nur in diesem Ort verkauft, wo die dann sind. Ja. Es gibt auch ganz viele saisonale Produkte, ja. Die werden dann nur im April verkauft. Also das ist eine ganz andere Welt. Und wenn man dann hinkommt aus Deutschland und naiv denkt, hier, ich will jetzt was bei dir kaufen, rück mal raus. Ja. Nee, das läuft in Japan ganz anders. Also es muss immer eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Mhm. Der Hersteller will immer wissen, dass wir die Sachen auch gut behandeln, auch gut erklären den Kunden in Deutschland. Natürlich auch gut lagern, ja. Also viele Produkte, gerade Sake, sollte auch wirklich dauerhaft gekühlt transportiert werden. Mhm. Manche Hersteller schicken richtig so Thermometer mit, die das dann aufzeichnen, ja, um zu gucken, ob das auch wirklich alles eingehalten worden ist. Und wenn ein Hersteller, der wirklich fokussiert diese Traditionen da fortführt, den Eindruck hat, dass das hier nicht gut behandelt wird, das Produkt, dann wird er im Zweifel eher auf den Deal verzichten. Mhm. Ne?
Dieses Getränk, dieser gereifte Mirin, ist ja eigentlich zu schade und wahrscheinlich auch zu teuer, um ihn in die Teriyaki-Soße zu mischen. Wie trinkt man den? Zu welchen Gelegenheiten würden die Japaner sowas rausholen?
Genau, also man trinkt den entweder so wie wir jetzt hier, pur. Es ist ein ganz wunderbares Getränk, um das Essen zu beschließen, zum Dessert. Dazu passt das natürlich toll, gerade wenn man so
natürlich
heißt.
Sehr süß, an sich schon. Ne?
Ja gut, das ist ja, es gibt ja auch Desserts, die nicht süß sind, wo das dann sehr schön so ein bisschen so ein Ausgleich geben kann. Also da kann man ihn sich gut zu vorstellen. Was wir aber auch sehen, ist, dass er in Cocktails verwendet wird. Okay. Ist jetzt natürlich, wie du sagst, nicht gerade günstig. Die 180 Milliliter Flasche kostet bei uns 19,99. Also das sollte man sich zweimal überlegen, was man damit tut.
Na gut, also, ist aber auch 20 Jahre lang gereift worden. Ne? Das finde ich dann nicht teuer.
Genau. Nee, das der Preis ist, sonst würde ich es nicht so offensiv angehen, finde ich jetzt angemessen. Ja, wir haben auch noch einen Cousin von ihm, von der gleichen Firma, der ist ein bisschen günstiger, da kann man dann ein bisschen rumexperimentieren.
Und dann gibt er quasi in Cocktails Süße ab.
Genau, er gibt die Süße ab, er gibt diese wunderbare Textur mit da rein und auch eben diese Umami-Noten. Mhm. Und er ist auch ein relativ stabiler Vertreter. Es ist ja, du hast es gesagt, eine Art Sake, ein süßer Sake, aber die Herstellungsweise ist lustigerweise ein bisschen wie beim Portwein.
Die Gärung wird gestoppt.
Die Gärung wird gestoppt durch Zugabe von Alkohol. Ja. Ja, und da kommt eben auch diese Süße her. Ne? Du hast also diese unheimlich starke Restsüße, dadurch, dass die Hefe einfach dann nicht mehr weiter fermentiert. So, und dadurch ist es halt ein sehr relativ stabiles Produkt, was ich auch in Cocktails ganz gut behaupten kann.
Beim Wein weiß ich das, wie der Most quasi behandelt wird. Wird da auch der Reis und der Koji getrennt von der Flüssigkeit irgendwann oder bleibt das 20 Jahre zusammenliegen?
Nee, die Herstellungsweise ist dann erstmal ähnlich wie beim Sake auch. Da können wir gleich nochmal drauf ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also es gibt eine sogenannte Morumi, das ist also die Maische, wo dann im Endeffekt Wasser, der Reis und der Koji zusammen fermentiert. Das blubbert dann so vor sich hin, dauert ja je nach Hersteller mehrere Tage oder auch manchmal ein bisschen länger. Und wenn dann sozusagen der Alkoholgehalt da ist, wo man es gerne hätte und auch geschmacklich, dann wird diese Reismaische in Säcke gepackt und gepresst. Ja, jede Brauerei, es sind immer Brauereien, es sind keine Kältereien, hat so eine Presse, gibt es verschiedene Arten, wie man das machen kann. Und dann wird eben die Flüssigkeit aus dieser Maische herausgepresst. Zurück bleiben dann so weiße Platten, das ist so der sogenannte Sake-Kasu, der dann auch weiterverwendet wird, entweder auch als Gewürz in der Küche oder auch zum Düngen von Feldern. Also die Brauereien, die haben eigentlich lustigerweise mehr Nachfrage nach dem Sake-Kasu als nach dem Sake. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Es ist hoch begehrt, dieser Sake-Kasu. Sake-Trub sagt man auf Deutsch dazu.
Und Sake-Trester.
Genau, Sake-Trester wäre jetzt so ein bisschen das übertragen.
Aber
genau.
Stimmt ja nicht so ganz.
Ja, es gibt Shochus zum Beispiel, die sind aus Sake-Trub gemacht, ne? Also so ähnlich dann wie beim Grappa. Ne?
Bevor wir da sind, machen wir nochmal wirklich jetzt den Bogen zum Sake. Also Sake ist bei uns ja gemeinhin als japanischer Reiswein bekannt. Das stimmt ja gar nicht eigentlich, Reiswein.
Wir sind ja alles andere als dogmatische Menschen hier bei Ginza Berlin. Ne? Also wenn jemand dazu Reiswein sagen möchte, dann werden wir ihn nicht bestrafen. Aber genau, es ist ein bisschen anderer Herstellprozess als beim Wein, eben durch den Koji und das, was dann danach kommt. Deswegen ist Reiswein nicht hundertprozentig korrekt, aber es ist auch nicht hundertprozentig falsch. Vom Alkoholgehalt her bewegt sich der Sake meistens irgendwo bei 13%, 14%, 15%, also durchaus wie beim Wein. Und man kann Sake ja auch so zum Essen sehr gut pairen, ne, auch wie ein gutes Glas Wein. Wir sehen das jetzt immer öfter auch in Deutschland schon, dass auch in Restaurants, wo keine asiatische Küche angeboten wird, sondern also westliche Gerichte, wo immer mal wieder auch jetzt so ein Sake in die Weinbegleitung reingeschmuggelt wird. Ja. Die Sommeliers sind im Prinzip begeistert von diesen neuen Welten, die sich da jetzt in den letzten Jahren für sie aufgetan haben. Weil natürlich nochmal ein ganz anderes Geschmacksbild dazukommt, als man eigentlich vom Wein her kennt, was man wunderbar mit bestimmten Gerichten dann pairen kann.
Sag vielleicht nochmal vorweg, seit wann es Sake überhaupt gibt, weiß man das?
Aufs Jahr genau kann man es nicht sagen, aber man weiß schon, dass es wirklich vor ungefähr 1000 Jahren die ersten Vorstufen gab. Das kann man sich jetzt immer nicht ganz so appetitlich vorstellen aus heutiger Sicht. Damals wurde nämlich die alkoholische Gärung durch Kauen vom Reis im Mund erzeugt. Und dann wurde das Ergebnis wahrscheinlich in fröhlicher Runde geteilt. Also das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber das ist so die Tradition, auf die der Sake zurückblickt. Und es ist ja lustig auch, wir sagen Sake. Sake heißt in Japan eigentlich Alkohol. Also alles, was du hier im Laden siehst, ist im Prinzip für einen Japaner Sake. Wenn du jetzt den Sake speziell haben möchtest, dann bestellst du den Nihonshu in Japan. Denn Nihon heißt Japan, Shu heißt Alkohol. Und also man kann sehen, Sake heißt der japanische Alkohol. Mhm. Und das demonstriert, das ist nicht einfach nur, wir wollen heute mal einen lustigen Abend erleben, sondern Sake oder Nihonshu ist wirklich ein urjapanisches Kulturgut, was sehr, sehr ernst genommen wird, wirklich auch ja, sehr gut behandelt werden muss da in Japan.
Und es geht los mit Reis. Kann man jeden Reis zu Sake verarbeiten?
Theoretisch könnte man das. Ob das dann gut schmeckt, ist die Frage. Also es gibt in der Regel Reis, der wirklich nur für Sake-Produktion gezüchtet worden ist. Ne? Das sind dann so Namen wie Yamada Nishiki oder Gohaioku Mangoku. Das sind Namen, die jeder Sake-Brauer kennt.
Wie lange hast du gebraucht, um die so flüssig abzuspülen?
Ja, das habe ich extra für heute habe ich das geübt. Ja, die ganze Nacht kein Auge zugetan.
Nee, aber man hört es wahrscheinlich öfter, ne? Und dann kann man sich es irgendwann.
Ja, man hört das. Es ist gehört einfach dazu, wenn man sich mit den Produzenten, mit dem Brauer unterhält, wie sieht bei euch der Prozess aus? Also es ist wirklich spannend. Wir waren jetzt, also als wir vor die letzten 2 Wochen in Japan waren, bestimmt in 10 verschiedenen Brauereien. Der grundsätzliche Prozess ist natürlich immer derselbe, aber die Herangehensweise ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Und die Reissorte ist eine der Stellschrauben, die dem Brauer zur Verfügung stehen, um den Geschmack zu beeinflussen.
Und bei den Sorten geht es um Stärkeanteil? Oder
um? Es geht um Stärkeanteil und es geht auch um die Form des Reiskorns. Weil natürlich der Koji, den hatten wir vor ein paar Minuten schon mal hier zu Gast, der Koji sollte relativ gleichmäßig in das Korn eindringen können. Ne? Okay. Und das funktioniert bei manchen Formen besser als bei anderen Formen. Was auch wichtig ist, der Reis ist in der Regel poliert. Das heißt, die äußeren Schichten des Reiskorns werden entfernt. Wie viel Prozent entscheidet dann am Ende über die Qualitätsstufe des Sake? Es gibt im Großen und Ganzen 6 verschiedene Qualitätsstufen, in die der Sake so einsortiert wird. Okay. Und ein Kriterium für die Qualitätsstufe ist tatsächlich, wie stark das Reiskorn poliert worden ist. Das passiert natürlich nicht per Hand, dass da jemand sitzt und Reiskörner poliert. Das macht eine Maschine.
Ist noch teurer.
Ist aber trotzdem ein sehr aufwendiger Prozess. Das Reiskorn erhitzt sich beim Polieren und muss immer mal wieder ruhen, weil wenn es zu warm wird, könnte es brüchig werden. Und deswegen dauert es schon mal, um auf die entsprechende Endpolierstufe zu kommen, dauert es schon mal mehrere Stunden oder teilweise sogar einen Tag, bis man da ist. Und ja, da gibt es dann, man sagt dann so 40% oder 50% Poliergrad, das ist immer das, was übrig bleibt. Ja, das heißt also, der Rest ist entfernt worden. Wir haben schon Sake gesehen mit 8% Poliergrad. Das heißt also, da sind wirklich 92% weggeschubbert. Die werden dann auch als Dünger oder so eingesetzt. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, man hat einen großen Sack Reis. Ja. Und am Ende nur 8% von dem, was man da hat, gehen am Ende tatsächlich in die Flasche. Und das ist natürlich dann, spiegelt sich dann natürlich im Preis wieder. Das ist
man poliert das alles weg, weil man eigentlich an die Stärke ran will, die in der Mitte ist.
Genau, der Reis hat ein weißes Herz, wie der Japaner sagt, ein Shinpaku. Und das ist eigentlich poetisch. Das, was man haben möchte. Und die äußere Schicht enthält ja eine Menge Stoffe, die man nicht unbedingt in den hohen Qualitätsstufen haben möchte. Ich muss aber wirklich dazu sagen, je mehr man sich mit Sake beschäftigt, umso mehr geht man weg davon, wirklich das als Qualitätsmerkmal zu betrachten. Also der Sake, der hochpoliert ist, ist nicht immer besser als der weniger hochpoliert ist. Ganz im Gegenteil. Man findet in diesen weniger polierten Sake ganz, ganz spannende Qualitäten, ganz spannende Geschmacksrichtungen, die man sonst gar nicht hätte, weil einfach durch das starke Polieren des Reises werden sehr stark so fruchtige Noten betont und so eher so erdige Noten werden so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ne? Mhm. Also man sagt zwar Qualitätsstufe, aber es ist eigentlich irreführend.
Wie geht's denn weiter? Dann kommt der Koji irgendwann dazu.
Genau, der Reis wird poliert, er wird gewaschen, er wird gedämpft, alles in der Regel maschinell momentan, natürlich gerade bei den etwas größeren Brauereien. Dann beginnt die alkoholische Gärung mit einer sogenannten Startermaische oder Shubo genannt, wo dann entsprechend der Reis mit dem Koji zusammenkommt und sein Werk verrichten kann mit der Hefe. Es gibt da auch wissenschaftliche Diskussionen darüber, welche Hefen da zum Einsatz kommen. Es gibt viele, viele verschiedene Hefen, die da katalogisiert werden von Sake-Instituten, die nur das machen. Das ist auch ganz lustig. Das ist ja beim Wein auch so. Ne? Es gibt charakteristische Hefen pro Hersteller, ne? Die da einfach sind in der Luft, in den Räumen und so weiter. Und es gibt in Tokio tatsächlich ein Institut, die diese Hefen als kleine Proben dann abspeichern, als Backup quasi. Das heißt, wenn ein Erdbeben kommt, was in Japan ja gar nicht so selten ist, oder es kommt ein Feuer und die Brauerei ist weg, dann kann die Brauerei, wenn sie neu aufgebaut worden ist, mit der gleichen Hefe dann sozusagen wieder weiterarbeiten, weil sie eben dieses Backup nutzen kann.
Die Hefedatenbank. Ne?
Das Hefegedächtnis der Sake-Nation befindet sich in Tokio.
Also der Koji sorgt dafür, dass sich diese Stärke im Reis in diesen vergärbaren Zucker umwandelt und eine alkoholische Gärung überhaupt zustande
Genau, und dann die Hefe wandelt dann den Zucker in Alkohol um. Geht es dann genauso wie beim Wein auch oder bei anderen alkoholischen Gärprozessen. Irgendwann ist dann Schluss, so bei 18-19%. Geht leider die Hefe zugrunde an dem ganzen Alkohol, den sie erzeugt hat. Da wird sie quasi ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Und dann stoppt diese Gärung. Und wenn ich mehr Alkohol möchte, dann müsste ich dann destillieren. Kommen wir dann gleich nochmal dazu.
Genau, aber erstmal müssten wir jetzt eigentlich mal, das ist eine kleine Abweichung von unserem sonstigen Programm, wo wir uns eigentlich an der letzten Flasche festhalten. Aber ich habe ja gesagt, ich habe so wenig Kontakt mit diesen Produkten, dass ich natürlich die Chance nutze, auch mal was zu probieren, und zwar jetzt ein Sake.
Genau, also dann machen wir das mal. Das ist jetzt auch nicht die letzte Flasche, also wenn sie dir gut schmeckt, kannst du da noch beliebig von nachkaufen. Ich öffne mal. Das ist ein Schraubverschluss. Man hat beim Sake auch relativ oft so eine Kappe, die man oben so abploppen kann. Okay. Aber in dem Fall ist es jetzt hier ein reiner Schraubverschluss.
Sieht wieder aus wie 2Go.
Das ist das ist jetzt nicht konsequent gemacht. Da haben wir jetzt 300 Milliliter
Flasche. Ich könnte schon mit meinem oplatendünnen Halbwissen über japanische Mengenangaben punkten, aber es Ah, natürlich wieder
das
nichts.
So einfach ist das. Japan ist das Land der Widersprüche. Wenn man denkt, man hat es verstanden, wird man immer gleich wieder enttäuscht.
Finde ich gut. Also es wird einen wahrscheinlich irgendwann in den Wahnsinn treiben, wenn man das versucht zu kategorisieren und für sein Geschäft aufzuarbeiten. Aber generell finde ich sowas gut, wenn es auch mal vom Schema abweichen kann.
So, hier haben wir jetzt den Hakusan Junmai Daiginjo. Junmai Daiginjo ist die höchste Qualitätsstufe, die man beim Sake haben kann. Der Reis muss mindestens 50% poliert sein. Mhm. Ja, das heißt, mindestens die Hälfte ist weg. Und es darf kein Braualkohol zusätzlich hinzugegeben worden sein. Weil das ist beim Sake durchaus üblich, dass man zusätzlich zu dem fermentierten Alkohol noch Braualkohol dazugibt. Das macht man aus geschmacklichen Gründen. Das ist jetzt auch nicht schlechter oder besser, aber es ist dann halt eine andere Qualitätsstufe. Es wäre dann ein Daiginjo. Wenn kein Braualkohol zugegeben ist, ist es ein Junmai Daiginjo.
Und der ist das erste Wort, was du gesagt hast?
Der Hakusan, das ist der Name des Produkts. Ah, okay. Die Brauerei befindet sich in Kanazawa in der Ishikawa-Präfektur. am Fuße des Mount Hakusan. Und das ist also ein Berg. Und da hat der, dieser wunderbare Sake seinen Namen her.
Falls ihr es nachgoogeln wollt, ne, habt ihr jetzt die Ortsangaben.
Genau. So, und jetzt, genau, jetzt macht man es wie beim Wein. Ne? Also erstes Mal würde ich dich bitten, die Farbe einfach mal zu beschreiben.
Ganz helles Gelb, würde ich sagen. Ja, so mit grünen Reflexen, aber eher gelb. Ganz brillant, ganz klar. Könnte ein Weißwein sein.
Ja, durchaus.
Von der Farbe.
Genau, das ist auch so durchaus die Range. Also Sake ist manchmal sogar ganz klar oder wenn es dann in so die gelblichen Töne reingeht, dann ist es schon eigentlich eine relativ intensive, das ist eigentlich schon eine relativ intensive Färbung für Sake, kann man sagen. So die Nase, ne, natürlich erstmal ohne da zu rühren und einmal danach.
Früchte habe ich schnell gerochen, ne? Irgendwie so doch sehr fruchtig.
Ja, ist eine sehr typische Nase für einen Junmai Daiginjo. Wie gesagt, je mehr das Reiskorn poliert ist, umso mehr treten eben genau diese fruchtigen Aromen zum Vorschein. Also wirklich Banane, reife Melone, Birne ganz oft. Mhm. Ne? Und hat man hier eigentlich sehr schön charakteristisch auch bei dem Hakusan in der Nase.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen geschwenkt, dann kommen aber auch wieder so ein bisschen erdigere Töne dazu.
Genau, du hast leicht reisige Töne, also so grainige Noten, wie man sagt, von dem Reis. Okay. Du hast hier einen gelben Kochi, der verwendet worden ist, der so ein bisschen fruchtige Noten auch noch hinzufügt. Ein bisschen laktisch ist es auch. Es kommen Milchsäurebakterien zum Einsatz bei der Vergärung, die beim Sake oft auch so laktische Noten, die so leicht in Richtung Cheesecake oder Quark gehen, zum Vorschein.
Wie liegt der beim Alkohol?
Der ist 16%.
16.
Nee, 15.
15.
15. Ist wichtig. Ist wichtig zu wissen, weil auf Sake fällt nämlich die Zwischenerzeugnissteuer an. Ne? Also man hat natürlich als Importeur muss man sich mit solchen Dingen beschäftigen und das deutsche Schaumweinsteuer- und Zwischenerzeugnissteuergesetz regelt, wie das mit dem Sake läuft und bis 15% ist ein bisschen weniger Steuer als da drüber.
Verstehe. Deswegen
müsste ich es eigentlich genau wissen. Ja. Genau. Okay. Also ist jetzt ein sehr eleganter Junmai Daiginjo. Diese nur fruchtigen Noten führen sich, wie ich finde, auf der Zunge nicht so hundertprozentig fort, sondern man hat auch so leicht herbe Einschläge.
Fast ein bisschen Tannin, so ein bisschen Grip hat er.
Aristokratisch, würde ich sagen.
Ja, ich habe überhaupt kein Vergleichsvokabular. Ich schwimme wirklich. Also das, aber ist auch mal schön. Bei Wein bewege ich mich irgendwie auf sicherem Boden. Ja, bei Sake muss ich ja erstmal rausfinden, wie ich das finde und ob ich das mit irgendwas vergleichen will oder.
Es gibt natürlich auch beim Sake, so wie beim Wein auch, ein Aromenrad, ne? Also für die sich da mit beschäftigen möchten, ne? Da geht es dann wirklich um fruchtige Noten, um erdige Noten, tabakartige Noten gibt es manchmal, dann eben diese ganzen getreidigen Noten kommen da vor, die man sich anschaut, aber eben auch diese milchartigen Noten, diese laktischen Noten, die da drin sind. Wenn ich jetzt die Grundgeschmäcker so ein bisschen kartografieren möchte beim Sake, dann gucke ich eigentlich nach der Süße, wie viel Süße habe ich. Entsprechend auch andersrum, wie trocken ist der.
Ja.
Manchmal habe ich deutliche Säure beim Sake. Ne? Also auch da lohnt es sich beim Verkosten von Sake darauf zu achten, wie viel Säure kommt vor, wie viel Bitternoten hat der Sake. Wie viel Adstringenz, ne? Also da hat auch was du gesagt hast, eben so wie fast wie Tannine so ein bisschen, hat man beim Sake auch. Und natürlich, last but not least, das Umami. Ne? Das sind so die Pole, wenn man so ein bisschen navigieren möchte. Ne? Ja. Ist natürlich, wenn man es gerade neu hat, ein bisschen schwierig, sich da reinzufinden. Aber wie schmeckt er denn so jetzt mal abseits von aller Theorie?
Ich finde das jetzt erstmal überraschend, also es ist nicht laut von den Geschmäckern, ne? Das ist jetzt nicht so eindeutig wie ein deutscher Riesling von der Mosel, so wo du sofort sagst, bumm, da ist er, ne? Sondern ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein leiseres Getränk, was so ein bisschen vielschichtiger auch ist, ne? Wo man sich erstmal so ein bisschen orientieren muss. Ich fand es am Anfang, den ersten Schluck fand ich schon ein bisschen alkoholisch, aber jetzt im zweiten Schluck finde ich es schon nicht mehr so. Also vielleicht war das einfach so eine Überraschung, dass man denkt, man hat eigentlich einen leichten Weißwein im Glas und es kommen aber 16% oder 15%. Und ich glaube, es ist ein Essensbegleiter. Ja, also
total.
So ganz pur ist es kein Wein, wo ich jetzt sagen würde, den möchte ich jetzt so, also das ist kein Terrassenwein. Weißt du, was ich meine? So beim,
ja, ne, so, ich weiß, was du meinst.
30 Grad so auf der Terrasse möchte man das nicht, aber muss ja auch gar nicht. Ne?
Aber geht trotzdem, ganz wunderbar. Okay. Ja, also das machen wir oft und viel. Ja.
Okay.
Das ist eine sehr lustige Angelegenheit. Weil du sagst 30 Grad, also viele Kunden kommen in den Laden und sagen so, ja, Sake, kenne ich mich nicht so gut mit aus und möchten gerne beraten werden. Und dann sagen sie, aber der wird doch immer warm getrunken. Das ist irgendwie bei den Deutschen im Kopf drin, dass der Sake warm gemacht wird. Ich muss sagen, der erste Sake, den ich getrunken habe, als ich Jugendlicher war, in einem Dorf, wo ich zur Schule gegangen bin, in einem China-Restaurant, war auch warm tatsächlich. Ne? Und vielleicht haben viele das ähnlich erlebt.
Okay.
Es gibt auch warmen Sake, durchaus. Also manchen Sake kann man durchaus auch in Japan warm bestellen, da würde auch keiner die Nase rümpfen, aber meistens wird er eben gut gekühlt, so wie der jetzt hier, ne? So 10 Grad oder sowas kann man den sehr schön genießen. Mhm. Diese feinen floralen und subtilen Geschmacksnoten, die würden einfach beim Erwärmen buchstäblich sich in Luft auflösen. Ja. Ne? Da könnte man auch das Geld sparen. Ne? Die Flasche hier, also die große Flasche davon, 720 Milliliter, kostet über 50 Euro, was er durchaus wert ist, ne? Aber das Geld könnte man sich sparen, wenn man ihn dann einfach erwärmt.
Ich glaube, das Stichwort, was du gerade gesagt hast, so Subtilität, ja, das ist was für mich das sehr gut beschreibt. Ja? Etwas, wo ich vorhin gesagt habe, leise. Man muss das ein bisschen konzentriert auch probieren, ne? Sich konzentrieren darauf. Vielleicht, also muss ich jetzt auch kein Getue drum machen, aber es ist nichts, was sich so in your face direkt mitteilt.
Nee, und das liegt ja auch so ein bisschen an dem Essen. Ne? Also wir waren gestern beim Griechen, ja, das war eine der Sachen, die wir
in Japan, deutschen Griechen wahrscheinlich.
Es war einer unser Stammgriechen hier um die Ecke. Ja. Wir lieben das griechische Essen. Ja. Das ist eine der wenigen gastronomischen Sachen, die wir vermissen, wenn wir in Japan sind. Ja, normalerweise ist Japan natürlich ungeschlagen, ja, aber das, da haben wir uns drauf gefreut.
Es beruhigt mich, dass du das sagst, weil das ist für mich immer so das, was ich mit Japan verbinde, der Gastrohimmel eigentlich.
Ja. Das ist Paradies. So. Und zwar alles in jeder Preiskategorie besser als es hier. Also du kriegst in Japan an der Ecke, in einem Izakaya, also in der Kneipe, kriegst du Gerichte, die würdest du hier im Drei-Sterne-Restaurant erwarten. Das ist einfach so, ja, weil sie diese Produktqualität haben und weil sie auch wirklich da so viel Wert drauf legen. Also das ist dann auch nicht irgendwie so aus der Tiefkühltruhe, sondern jede Kneipe hat einen richtigen Koch, der dann diese Sachen da kredenzt.
Genau, du warst beim Griechen.
Ich war beim Griechen und wir haben gesagt, mein Gott, ist das salzig? Ist da einer verliebt oder so? Ne? Aber das,
nee, ihr wart dann, in Japan.
Genau, das war einfach der Kontrast. In Japan wird generell nicht sehr viel gewürzt, es wird auch nicht viel gesalzen. Das Grundprodukt darf sich entfalten und weil es meistens Top-Qualität ist, ist das auch genau das Richtige da. Mhm. Ne? Und dann, das ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn ich den Sake mit einem Essen kombiniere, was so sehr subtil ist, zum Beispiel Fisch, roher Fisch oder vielleicht so ganz leicht angebratener Fisch und dann mit dem Sake. Das funktioniert einfach
total,
gut. Zu dem Gyros, den Sake, weiß ich nicht. Nee, könnte man mal probieren.
Kann man probieren, geht bestimmt unter. Aber das ist spannend. Also
genau, und gerne dann auch, wir haben es ja jetzt hier in so einem Weißweinglas. Ne? Also das ist auch durchaus was man in Japan öfter sieht. Die traditionelle Art, den Sake zu trinken, ist natürlich im sogenannten Masu. Das sind diese viereckigen Holzgefäße, die habe ich jetzt keins da gerade, aber das könnte man ja eh nicht sehen, die Zuhörer.
Könnt ihr googeln.
Deswegen, genau, wenn man das sieht, dann erkennt man das. Und da wird entweder der Sake dann reingeschüttet oder es wird so ein kleiner, wie so ein Stamperl in dieses Masu reingestellt und dann vollgeschüttet, bis es überläuft. Ja. Das ist ein Symbol für Großzügigkeit und Gastfreundschaft. Ne? Also hier gibt es quasi Sake bis zum Abwinken.
Bis zum Überlaufen.
Genau. Oder was es auch noch gibt, die Möglichkeit, haben wir ja auch hier im Laden in einer Vitrine zu verkaufen, diese kleinen Schälchen, woraus der Sake dann getrunken wird. Und das ist auch immer ein sehr schöner Brauch in den besseren Restaurants. Da kommt dann der Kellner mit einer Auswahl von kleinen Schälchen, also verschiedene Farben, Glas oder Keramik. Mhm. Und dann darf man sich als erstes sagen, ich möchte gerne das Rote und meine Begleitung das Grüne. Und dann wird daraus der Sake getrunken. Also das ist dann eigentlich so die traditionelle Art und Weise. Aber wie gesagt, so ein Weißweinglas funktioniert sehr gut. Und es gibt von den gängigen Herstellern tatsächlich auch jetzt schon Sake-Gläser, extra auch eins für Daiginjo oder für Junmai Daiginjo. wie es immer so ist, so richtig
die Produktwelt differenziert sich immer weiter aus. Was mir schon untergekommen ist auf der Prowein war Sparkling Sake. Gibt's auch noch?
Kannst
du kurz was dazu sagen?
Ist eine relativ neue Geschichte. Japan leidet so ein bisschen darunter, dass der Alkoholkonsum sinkt. Ja. Die Leute trinken weniger und bewusster, so wie hier ja auch. Ja. Und um da jetzt sich neue Käuferschichten zu erschließen, ist man da natürlich experimentierfreudig und ist dann vor ein paar Jahren auch zu diesem Sparkling Sake gekommen. Und das ist durchaus auch eine tolle Sache. Es gibt, so wie beim Sekt oder beim Wein, Schaumwein, gibt es dann auch natürlich verschiedene Qualitäten. Es gibt einfachen Sparkling Sake, wo einfach Kohlensäure dann zugefügt worden ist. Aber es gibt auch richtig Flaschengärung, wo dann sozusagen nach der Champagner-Methode in der Flasche dann vergärt wird oder vergoren wird. Und da gibt es ganz, ganz spannende Qualitäten und auch preislich natürlich von bis. Würde ich jetzt einen guten Champagner für einen Sparkling Sake stehen lassen, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch noch ein relativ neues Produktfeld. Es gibt auch noch andere Varianten, die die Leute schon kennen und interessant finden. Zum Beispiel den sogenannten Nigori Sake. Das ist ein Cloudy Sake, sagt man auch. Also der ist so milchig. Bisschen trüb. Der ist nicht gefiltert. Normalerweise wird der Sake, nachdem er gepresst worden ist, wird er gefiltert und dann in Flaschen abgefüllt. Der Nigori Sake ist eben dann nicht gefiltert und hat dann auch wirklich eine bisschen dickflüssigere Textur. Ja. Es ist auch nicht jedermanns Sache, aber den gibt es auch schon relativ häufig, auch in Deutschland. Es gibt auch eine Kombination. Es gibt Nigori-Sparkling-Sake, haben wir auch alle schon gesehen. Das löst das dann wieder so ein bisschen auf, dieses dickflüssige, also sehr schön. Und noch durchaus andere Varianten. Sake ist zum Beispiel in der Regel pasteurisiert. Sonst würde er sich nicht so gut halten. Aber es gibt auch unpasteurisierten Sake, der muss natürlich dann relativ frisch getrunken werden und sollte auch nicht jetzt hier 4 Monate auf einem ungekühlten Container um das Kap der guten Hoffnung rumjuckeln. Wenn man den hier bekommen kann, das ist natürlich auch nochmal eine spannende Erfahrung.
Bevor wir zu den Spirituosen kommen, noch eine Frage. Wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, solche Produkte nach Deutschland zu kriegen?
Es ist leicht und nicht leicht. Ich habe ja schon angesprochen, es gibt die größte, nicht die Schwierigkeit ist es nicht, also es ist die Aufgabe, eben die Produzenten davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, hier zusammenzuarbeiten. So, das macht man in der Regel nicht per Telefon oder Videokonferenz, sondern das macht man da vor Ort. Aber das ist ja auch das Salz in der Suppe, das macht ja auch Spaß. Ne? Das Export-Import-Prozedere ist beliebig kompliziert. Am Anfang haben wir das tatsächlich alles selber gemacht. Also ich habe mich dann da eingefuchst in die ganzen Zoll-Geschichten. Da gibt es lustige Stories, wo ich mit Ilka dann in den Hamburger Hafen gefahren bin und zwischen lauter LKW-Fahrern da auf meine Zollbescheinigung gewartet habe. Oder am Flughafen Tegel noch, wo da in dem Frachtbereich dann ein Zöllner hinter einer Milchglasscheibe saß und einen so lange hat warten lassen, bis ihm danach war, mit uns zu sprechen. Das geht aber dann auf Dauer nicht gut und man wird auch nicht ernst genommen vom Zoll, was nicht schlimm ist erstmal, was aber bedeutet, sie vermuten, dass Fehler drin sind in der Zollanmeldung. Und das heißt, sie gucken genauer hin und sie nehmen sich Proben und es dauert länger und es kostet mehr. Weil alles, was die mehr machen, muss ich natürlich bezahlen. Das zahlen die ja nicht, geben sie nicht einen aus. Deswegen sind wir dann dazu übergegangen, durch Profis das machen zu lassen, also sowohl auf der japanischen Seite, eine ganz tolle Partnerfirma in Osaka, die für uns alle verrückten Ideen, die wir da immer einsammeln, dann zusammenpackt in einen Container und auf die Reise schickt.
Und die Papiere macht.
Und die Exportpapiere macht und in Hamburg eine ganz tolle Partnerfirma, die dann für uns den Import macht. Die schwitzen jetzt gerade wieder über einer neuen Lieferung, die übrigens im Februar losgefahren ist und jetzt erst angekommen ist.
Also ja, wir nehmen jetzt irgendwie Mitte Juni auf. Ne?
Ja, also wir haben mehrere Monate, was sonst nicht so lange dauert, aber ne, die Houthi-Rebellen sorgen dafür, dass die Schiffe die lange Route nehmen. Also wir gucken die Nachrichten auch mit ganz anderen Augen. Ja? Also wir sind nicht so generisch betroffen von dem Schlimmen, was in der Welt passiert, sondern wir sind direkt betroffen. Ja. Und diese ganzen Widrigkeiten muss man managen und dann mit ein bisschen Übung ist es dann eigentlich machbar. Ich will jetzt natürlich keinen ermutigen, das auch zu machen. Wir machen das ja für euch. Ja? Also bitte kommt zu uns und dann haben wir die Hauptarbeit schon gemacht.
Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal auf die in Japan am meisten getrunkene Spirituose überhaupt ein, auf Shochu. Was ist das?
Es ist noch nicht mal die meist getrunkene Spirituose, sondern es ist tatsächlich auch der meist getrunkene Alkohol. Also sogar mehr als Sake wird Shochu getrunken. Wir sagen aber immer, es ist Japan's best kept secret. Shochu ist außerhalb von Japan kaum bekannt. Zumindest außerhalb von Asien, also in Europa, in Amerika. Man kennt Shochu nicht. Die meisten Leute, die Shochu zum ersten Mal probieren bei uns, sind begeistert und wollen mehr, ja, und fragen sich, warum habe ich so lange da noch nicht von gehört. Shochu ist nichts anderes als ein destillierter Sake. Nur, dass natürlich für den der Sake immer aus Reis ist. Und der Shochu, der ist zum Teil aus Reis, manchmal auch aus Gerste und kann aber auch aus vielen, vielen anderen Grundstoffen bestehen. Es gibt eine Liste, natürlich ist es in Japan offiziell festgelegt, aus welchen Produkten man den Shochu machen kann. Und die Liste umfasst 53 verschiedene Produkte, aus denen die Japaner den Shochu destillieren. Die gängigen sind Süßkartoffel oder auch Gerste oder auch brauner Zucker. Reis, aber es gibt auch ganz abgefahrene Varianten wie Milch-Shochu, Seegras-Shochu, Frühlingszwiebeln oder eben auch Sesam-Shochu.
Knoblauch-Shochu.
Gibt es nicht, aber es gibt einen, wir kriegen jetzt ganz neu einen Wasabi-Shochu und der kommt auch mit einer relativ deutlichen Knoblauchnote noch daher. Der erste Produktionsschritt beim Shochu ist im Prinzip ähnlich wie beim Sake. Ich habe wieder den Koji, natürlich. Nichts geht ohne den Koji in der japanischen Gastronomie. Und wie gesagt, meistens den Reis, auch wenn ich jetzt einen Süßkartoffel-Shochu habe, ich kann den Koji nicht auf die Süßkartoffeln aufimpfen, das funktioniert nicht.
Da wird der absterben.
Ja, das ist ungleichmäßig, das funktioniert einfach nicht. Deswegen habe ich da den Reis sozusagen als Träger für den Koji und dann in einer zweiten Gärung kommt dann das eigentliche Produkt rein, was dann dem Shochu auch seinen Geschmack verleiht. Dann wird er einfach destilliert, immer der Honkaku-Shochu, der echte Shochu wird nur einfach destilliert. Und dann meistens relativ leicht abgefüllt. Also ganz oft bewegen wir uns so bei 25% Alkohol, 30% für eine Spirituose sehr, 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 sehr niedrig.
Das heißt, der wird dann verdünnt?
Oder? Genau, richtig. Das wird mit dem berühmten japanischen Wasser, das ist ja die Basis von allem, was wir hier tun, dann entsprechend auf den Grad gebracht, den er haben soll. Wenn er nicht verdünnt ist, der sogenannte Genshu-Shochu, frisch aus der Destillation, hat ungefähr 44%. Auch das kann man kaufen. Es gibt also auch unverdünnten Shochu, der angeboten wird, ist aber eigentlich bei den Japanern unüblich zu trinken.
Und die geschmackliche Breite ergibt sich jetzt aus den Grundprodukten oder aus den Kojis oder aus beidem?
Aus beiden. Also okay. Da gibt es wieder unterschiedliche Kojis. Also da habe ich wieder den weißen Koji, den gelben Koji, den schwarzen Koji, der je nachdem mit ganz unterschiedlichen Geschmacksprofilen daherkommt. Und eben das Grundprodukt, was ich wirklich ganz, ganz deutlich rausrieche und auch rausschmecke. Also wenn ich jetzt das mal mit einem Wodka zum Beispiel vergleiche.
Der schmeckt ja nach nichts.
Du kannst, ja, wenn du Glück hast, ja.
Sollte so sein.
Du kannst oder du schmeckst irgendwas, aber du schmeckst auf jeden Fall nicht, woraus er hergestellt worden ist. Ob er jetzt aus Getreide oder aus Kartoffeln oder so, das hast du dann nicht. Aber bei einem Süßkartoffelschotschuh, wir haben auch einen Paprikaschotschuh, da hast du ganz, ganz deutlich dieses Produkt und jeder wird es sofort erkennen. Und auch bei dem, den wir jetzt hier auch noch vor uns stehen haben, Leute, das ist ja heute hier kein Zuckerschlecken.
Getränke werden probiert.
Auch da kann man es relativ deutlich rausschmecken. Ich sag mal noch nichts dazu und mach mal erstmal auf.
Sieht jedenfalls aus wie eine Flasche edles Olivenöl aus der Toskana, würde ich sagen, vom Packaging.
Ich muss da, der ist ja schon fast billiger, als zwischen das Olivenöl kostet. Ne?
Wirklich, ja, das stimmt. Der Olivenöl ist krass teuer geworden. Es wird jetzt wirklich wasserklare Flüssigkeit eingeschenkt. Oh, danke so, sehr.
Zum Wohl.
Das ist ja ein Tumbler, ne?
Genau, das ist jetzt ein Tumbler. Das ist eigentlich was der Japaner oft nimmt, um den Shochu zu trinken. Gerne mit einem Eiswürfel auch nochmal drin. Und wenn sich dann das Eis, das geschmolzene Eis, also das kalte Wasser mit dem Shochu vermischt, mag das der Japaner auch sehr gerne. Das ist dann nämlich der Mizuwari mit kaltem Wasser gemischt.
Okay.
So, und jetzt die Nase.
Ja, das ist was Gebranntes, Geröstetes in der Nase. Ne? Ja, so was wie Sesam, sowas in der Art.
Ja, ja.
Probieren. Eine Süße. Angenehm. Wärmt, aber es brennt nicht in dem Sinne. Ne? Also ist angenehm, finde ich. Schön mild.
Genau, also du warst da 100% auf der richtigen Fährte. Ja, also es ist tatsächlich ein Sesam-Shochu. Ach. Und zwar aus schwarzem geröstetem Sesam gemacht.
Ja, es schmeckt, es riecht nach geröstetem Sesam.
Ja, genau, man hat es relativ deutlich. Und dann mit schwarzem Koji noch. Der schwarze Koji ist der sehr erdig und sehr umami-mäßig daherkommt. ja, mit 25% abgefüllt. Also deswegen, wie du sagst, man hat den Alkohol, es ist eine Spirituose, aber es ist wirklich sehr leicht.
Und es kommt aber hinten jetzt so eine lakritzige, erdige Finale, ne, was auch lange bleibt. Toll, also richtig tief, ja.
Also die Firma schön. Beniotome, die dieses Produkt herstellt, ist die einzige Firma auf der Welt, die Sesamdestillate herstellt. Also es ist nicht nur der einzige Sesam-Shochu, den es gibt, sondern es ist auch wirklich das einzige Sesamdestillat, die einzige Sesam-Spirituose. Das war früher auch mal eine Sake-Brauerei. Und irgendwann in den 50er Jahren, letztes Jahrhundert, da hat die Frau von dem Sake-Brauer, der war langweilig. Die hat gesagt, das ist ja immer dasselbe, was wir hier machen. Lass uns doch mal was anderes machen. Und hat dann angefangen zu experimentieren, um einen Sesam-Shochu herzustellen. Irgendwie hatte sie diese Idee und hat dann nochmal lange gebraucht. Zig Jahre, da war sie dann schon Ende 60, da war dann endlich dieser Sesam-Shochu in einer Qualität, wo sie den gut fand. Und ja, so hat sie dann den Grundstein für dieses tolle Produkt gelegt. Da gibt es jetzt inzwischen 5 oder 6, glaube ich, Varianten davon. Also es gibt auch nochmal weißen Sesam, es gibt noch mit weißem Koji. Es gibt auch fast gelagerte Varianten davon, auch was nicht so richtig traditionell beim Shochu gemacht wird, aber doch schon so seit 100 Jahren wird immer mehr experimentiert, den Shochu in Fässer zu legen.
Aber so dann so Cognac-Fässer oder sowas oder
Rumfässer? Das ist alles Mögliche. Es sind unbehandelte, es ist französische Eiche, es ist amerikanische Eiche und benutzte, unbenutzte, um da jetzt dann wirklich mal so ein bisschen den Geschmack zu komplementieren. Und das ist wirklich spannend, wenn ich jetzt einen Gersten-Shochu habe, der in Fässern gelagert ist, dann ist der geschmacklich fast schon wie so ein leichter Whisky kommt da daher, aber doch wieder anders. Und das ist also was, wo wir auch Leuten, die wirklich so ein bisschen skeptisch sind, die jetzt hier vielleicht sagen so, ach nee, das ist jetzt irgendwie nicht so meins, die kriegen wir damit eingefangen, weil die das wiedererkennen natürlich, diese Holznoten, diese vanilligen Noten, das erinnert sie dann an Rum oder Whisky. Ja. Und dann sagen sie, ach Mensch, nee, das ist ja doch toll, was es hier gibt.
Das wäre natürlich hier eine Schande, wenn man den Sesam jetzt in ein Fass legen würde. Ne? Dann hat man den ganzen Effekt, den man da mühsam reindestilliert hat, wieder zerstört.
Ja, vertue dich nicht. Also es gibt, wie gesagt, eine fast gelagerte Variante. Haben wir jetzt leider nicht da, sonst könnte ich den natürlich auch noch aufmachen. Das funktioniert auch gut. Aber wir sind auch eher bei diesem Puren hier.
Ah, toll. Also das holt mich jetzt voll ab. Das finde ich ein irres Getränk, wirklich. Wie trinkt man denn Shochu am besten?
Genau, also der Shochu ist erstmal, weil er so schön leicht ist, ein guter Essensbegleiter.
Auch schon zum Essen.
Wird in Japan tatsächlich nicht vor dem Essen oder nach dem Essen, erstmal ein Schnaps jetzt so, sondern wirklich zum Essen dazu getrunken. Und weil er halt so aromatisch ist, lässt er sich auch ganz wunderbar dann mit dem Essen pairen. Also dieser Sesam-Shochu hier, der würde jetzt zum Beispiel ganz toll zu einem Dessert passen, irgendwie zu einem Matcha-Eis oder so, aber auch zum Beispiel zu einem gebratenen Thunfisch oder gegrillten Thunfisch kann man sich den ganz toll vorstellen. Da wird ja auch oft mit Sesam so ein bisschen gearbeitet, passt da ganz wunderbar dazu. Wie gesagt, ein Eiswürfel schadet nie in Japan. Manche Shochus werden auch mit Warmwasser gemischt. Das nennt sich dann Oyowari. Ja, also da wird dann gerade beim Süßkartoffel-Shochu werden dann da wahnsinnige Aromen nochmal freigesetzt. Das ist ganz, ganz spannend, wenn man das macht. Auch jetzt nicht heiß, nicht kochen, aber so eine schöne, gute Lauwärme kann man sich dann da vorstellen. Und was wir natürlich sehen, also Shochu ist bei uns jetzt hier auch der Star bei Cocktailbars. Zu unseren Kunden gehören ja auch ganz viele Cocktailbars, auch hier in Berlin ganz, ganz viele. Und die sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Geschmacksrichtungen. Und da wird man natürlich hier fündig dann bei dem Shochu. Und weil er so schön leicht ist im Alkohol, bedient er auch nochmal den Trend, jetzt ein bisschen weniger Alkohol in den Cocktails zu haben. Manche Leute sollen ja, habe ich mir sagen lassen, sogar alkoholfreie Cocktails trinken. Ja, das erschließt sich mir natürlich überhaupt nicht. Aber ein bisschen weniger Alkohol ist nicht schlimm. Und deswegen finden die Leute diesen Shochu toll als neue Komponente jetzt in Cocktails. Man kann klassische Cocktails, kann man damit so ein bisschen interessanter gestalten. Oder man kann natürlich völlig neue, verrückte Sachen kreieren, die Welt noch nicht gesehen hat. Und das, was du hier jetzt siehst, wir gucken ja jetzt hier auf das Shochu-Regal. Das ist tatsächlich die größte Shochu-Auswahl, die es außerhalb von Asien irgendwo gibt. Also wir haben geguckt, selbst in New York, in London, in Paris gibt es also keinen Händler, der so viel Shochu hat. Warum, frage mich nicht, aber es, wenn es so ist, dann soll es so sein. Ja. Das Schöne bei uns ist ja, was man vielleicht noch mal erzählen sollte, das ist auch so ein Konzept, was wir aus Japan mitgebracht haben. Bei uns können die Kunden ja fast alles probieren. Ne? Also wir haben eigentlich die meisten Flaschen, außer das sind jetzt ganz seltene oder hier den 18 Jahre alten Whisky, der haben es nicht auf, aber die meisten Flaschen kann man probieren und kann sich selber ein Bild machen, ne? Damit man nicht die Katze im Sack kauft. Weil ansonsten müsstest du natürlich nach der Flasche gehen. Die Flaschen sind ja auch schön, ne? Das japanische Design ist ja schon attraktiv.
Total.
Aber es sagt mir ja immer noch nicht, ob ich jetzt das mag oder nicht. Also insofern gerne dann hier einfach sich selber ein Bild machen.
Ja, und das sind natürlich auch schon große Flaschen, wo man dann länger auch dran trinkt.
Sonst. 720 Milliliter, was übrigens in der EU gar nicht erlaubt ist normalerweise.
Nee.
Ja, also es gibt in der EU ja festgelegte Flaschengrößen für Spirituosen. Ja, 500 sind erlaubt, 700 oder 1000. Mhm. Aber die 4 Go, ja, die 720, sind nicht erlaubt gewesen. Bis vor, ich glaube, 3 Jahren, dass das Handelsabkommen zwischen der EU und Japan abgeschlossen worden ist. Ne? Und da wurden viele Themen, natürlich ein dickes Machwerk. Es ging um Autos und Halbleiter und weiß ich nicht. Und es gibt aber tatsächlich ein Kapitel in diesem Handelsabkommen, wo es um den japanischen Shochu geht. Und da ist jetzt geregelt, dass der japanische Shochu als einziger in 720 Milliliter Flaschen in der EU verkauft werden darf.
Also wenn ihr mal irgendwo eine 720 Milliliter Literflasche seht, das Etikett nicht lesen könnt, aber es steht irgendwas von 25% Alkohol drauf, könnte es ein Shochu sein.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ja, viele Leute verwechseln es natürlich mit dem Soju. Ne? Das wollen wir auch noch mal kurz aufklären.
Ja. Was heißt denn Shochu eigentlich?
Shochu ist im Prinzip der gebrannte Schnaps, heißt das.
So. Ne?
Also Shu ist der Alkohol, Shu ist so gebrannt, ne? Also gebrannter Schnaps ist der Shochu. Und der kommt aus Japan und aus Korea kommt der Soju, auch ein sehr traditionsreiches Getränk. Hat auch ein O und ein U im Wort, aber das ist dann auch schon so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden haben. Wird ganz anders hergestellt, schmeckt auch ganz anders und wird auch zu ganz anderen Gelegenheiten getrunken. Kann auch ganz toll sein, also ich bin jetzt nicht einer, der hier den Soju verteufelt, aber das ist vielleicht das, was viele Leute eher nochmal gehört haben und oft verwechseln. Soju und Shochu. Also merken, hat nichts miteinander zu tun.
Und Soju, der koreanische, ist aber auch ein Brandy?
Ja, ja, genau. Ja, das ist genau auch aus Getreide gebrannt, aber ohne Koji dann entsprechend. Und wie gesagt,
in Shochu ist der Koji dabei, habe ich mir gemerkt. Gibt es eigentlich auch Weinbau in Japan?
Ja, ja, natürlich. Also es gibt nichts, was die Japaner im gastronomischen Bereich nicht ausprobieren.
Die, weil sie trinken ja natürlich auch sehr gerne Wein und auch sehr gerne europäischen Wein. Ne?
Ja.
Also da könnte man ja auch sagen, es ist so eine Importnation, ne, die nicht so viel Wein macht.
Es gibt viel Wein da, ist auch jetzt schön günstig. Durch den schwachen Yen-Kurs, ne, haben wir also ein paar gute Flaschen auch französischen Champagner tatsächlich da kaufen können. Aber sie bauen selber Wein an. Es gibt so ein Gebiet, das nennt sich die japanischen Alpen, relativ zentral gelegen, da wo also dann zumindest die Hanglagen gegeben sind. Ansonsten sind die klimatischen Voraussetzungen alles andere als gut. Es regnet viel zu viel, wodurch wirklich sie auch die Reben ganz anders sozusagen an den Rebstöcken anbringen müssen, damit unten drunter noch ein bisschen Luft zirkuliert, weil sonst würde das alles verfaulen.
Ja.
Man hat immer eigentlich relativ starke Säure, aber sie werden besser und besser. Es gibt die Rebsorten, die wir so kennen in Japan, aber auch tatsächlich autochthone japanische Rebsorten, wie zum Beispiel der Koshu oder der Muscat Bailey A oder auch der großartige Adiron. Das sind Weinsorten, die wirklich aus Japan kommen. Man muss ein bisschen mehr bezahlen für die gleiche Qualität. Das ist so, weil die Mengen einfach nicht so groß sind. Aber das ist durchaus wert, mal auszuprobieren. Und wir haben ja tatsächlich hier bei uns im Laden ein kleines Kuriosum, nämlich einen japanischen Grappa. Also einer von den Weinbauern da aus der Yamanashi-Region hat sich aus Italien das entsprechende Equipment besorgt und hat dann jetzt aus einem seiner Trester, die da übrig blieb, hat einen ganz tollen Grappa gemacht, der wirklich gut schmeckt. Den verkaufen wir tatsächlich sogar nach Italien.
Aber Wein habt ihr noch nicht vor, ins Sortiment aufzunehmen?
Nee, momentan nicht. Also wir sind mit den traditionellen japanischen Produkten gut bedient. Also wir haben ja beim Sake noch deutlich Potenzial, noch mehr zu machen. Shochus finden wir auch jedes Mal tolle neue. Also wir haben jetzt glaube ich, 4 neue gefunden, die wir unbedingt haben wollen.
Ja.
Welche verrate ich noch nicht, weil ich ja noch nicht weiß, ob es klappt.
Ja.
Wir haben aber auch bei den Likören zum Beispiel, ne, die
wir haben
auch
haben wir gar nicht drüber haben. Gesprochen. Genau. Es gibt da wahnsinnig viel Fruchtliköre. Zitrus, ne, ist ein großes Thema in Japan.
Also sie züchten sehr viele Zitrusarten. Das ist irgendwie so ein Nationalsport der Japaner. Ne? Also die Yuzu ist ja so ein bisschen das bekannteste Beispiel. Ist ja auch eine Kreuzung aus verschiedenen anderen. Und die Verwandten davon nennen sich dann Kabosu und Hasaku und Sudachi. Und aus all diesen Dingern kann man ganz tolle Liköre machen. Der wichtigste Likör Japans ist aber ein anderer. Das ist nämlich der sogenannte Umeshu. Und da haben wir da hinten ja in unserem Laden ein eigenes Regal dafür, weil wir auch große Umeshu-Fans sind.
Pflaume,
das
ne?
Ist, ja, wird Pflaumwein wird gesagt, was doppelt falsch ist, weil erstmal ist es kein Wein, sondern es ist ein Likör und die Ume ist auch gar keine Pflaume. Rein botanisch gesehen ist die Ume eine Aprikose. Ja. Aber sie sieht so ein bisschen aus wie eine Pflaume und deswegen auch da drücken wir ein Auge zu. Und Umeshu wird in Japan traditionell auch wirklich von den Familien selbst gemacht. Da hat jeder so sein eigenes Rezept. Und es gibt aber auch ganz tolle, die man kaufen kann. Und da haben wir auch eine große Auswahl. Und das ist wirklich die Kategorie, die wir am besten verkaufen. Die Deutschen lieben den Umeshu.
Ich habe das Gefühl, ich bin heute mit meinem kleinen Letzte-Flasche-Schiff gegen einen Eisberg gestoßen. Und beim Eisberg ist es ja immer so, dass irgendwie 7/8 noch unter Wasser sind und noch gar nicht entdeckt sind. Dieses Gefühl nehme ich auf jeden Fall jetzt mit von dieser Stunde mit dir. Vielen Dank, lieber Kai.
Ja, ich
danke dir sehr für diese Reise, ja, in diesen wirklich faszinierenden Kosmos japanischer Spirituosen und auch der Sakes. Wir haben zusammen eine Flasche gereift Mirin getrunken. Vielleicht sagst du nochmal den Hersteller, obwohl es den 20-Jährigen nicht mehr gibt, aber den 18-Jährigen gibt es ja noch. Sagst du nochmal?
Genau, die Firma Kankyo Shuzo. Shuzo ist immer so die Brauerei, also Kankyo heißt die Firma. Den Sake, den wir probiert haben, der Hakusan, ist von der Firma Manzairaku aus Shikawa. Und der Benyotome Shochu ist von der Firma Benyotome.
Gut, da haben wir die nämlich auch nochmal erwähnt, unsere kleinen Proben, die wir noch eingebaut haben. Vielen Dank dafür. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt mehr Sake und genießt. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss zusammen.
Tschüss.